Kapitel 11. Der Sog. Obwohl Frank erst am Montag früh um 1 in der Kaserne sein musste, gehörte der Sonntag schon ganz der Bundeswehr. Er erwachte in seinem neuen Zimmer und schon meldete sich, leise noch, wie das ferne Klingeln einer Schulglocke, der Gedanke an die bevorstehende Rückkehr in die Kaserne. Zunächst gelang es ihm, dieses Gefühl zu verscheuchen. Er stand schnell auf, machte für alle Kaffee mit der Kaffeemaschine, die Ralf Müller in die WG eingebracht hatte. Ralf Müller hatte überhaupt einiges an Küchenmaschinen mitgebracht, eine Brotschneidemaschine, einen Toaster und sogar eine Saftpresse, die er ihnen gleich stolz vorgeführt hatte. Aber das war am Samstag gewesen, da hatte die Bundeswehr noch in weiter Ferne gelegen. Jetzt war Sonntag und bis die anderen aufstanden, musste Frank sich damit ablenken, sein neues Zimmer zu betrachten und zu überlegen, was man bloß tun konnte, damit es bewohnbarer wurde. Die alten, verblichenen Mustertapeten etwa mussten auf jeden Fall runter oder jedenfalls mit neuen Tapeten überklebt werden. Die Wolldecke musste durch eine richtige Wand ersetzt werden. Außerdem brauchte er eine Kiste oder etwas Ähnliches für seine Kleider und so weiter. Aber gleichzeitig erschien ihm das auch schon seltsam unwichtig und unwirklich, da er doch wusste, dass er schon die nächste Nacht wieder zuunterst in einem dreistöckigen Bett in einer Stube mit Hoppe, Leppert, Schmidt und den anderen Kameraden schlafen würde. Dann wachen seine Wohnungsgenossen nach und nach auf und es kam Leben in die Bude. Sie wanderten mit Kaffeebechern in der Hand in der neuen Wohnung herum und erzählten sich gegenseitig, was man noch alles machen könnte, um die Wohnung nun aber auch wirklich so richtig auf Vordermann zu bringen, spachtelten sogar eine Zeit lang im Flur an der Tapete herum, sogar Ralf Müller, der Frank, seit er ihm beim Umzug geholfen und außerdem seine Saftpresse gebührend gefeiert hatte, als gleichwertigen Mitbewohner zu akzeptieren schien, bis sie nach kurzer Zeit beschlossen, doch lieber an den Unisee zu fahren. »Wir müssen das schöne Wetter ausnutzen und dass wir heute noch Franks Auto haben«, sagte Martin Klapp, was Franks Gefühl, nicht mehr der Zivilist der letzten beiden Abende, sondern eigentlich schon wieder Soldat auf Abruf zu sein, nur noch verstärkte. Am Unisee wurde es nicht besser, im Gegenteil. Frank lag mit seinen Freunden am Strand und bekam, weil er immer an die Kaserne denken musste, noch nicht einmal eine Erektion, trotz der vielen nackten Studentinnen, deren Anblick ihn normalerweise gezwungen hätte, auf dem Bauch zu liegen und ein Loch in den Sand zu bohren. Auch Sibylle war da und zwei andere Frauen, mit denen sie zusammen wohnte und deren Namen er sogleich wieder vergaß, obwohl sie mit Martin Klapp verabredeten, am nächsten Wochenende in der neuen Wohnung eine Einweihungsparty zu feiern, was ihn eigentlich hätte interessieren und freuen müssen. Schließlich war er nicht der Typ, der eine Party nicht zu schätzen wusste. Aber das hatte jetzt nichts mehr zu bedeuten. Das nächste Wochenende war zu weit weg, als dass es sich lohnte, einen Gedanken daran zu verschwenden. Das Einzige, was noch zählte, war die Kaserne in Dörfherden-Barme, jener weit entfernte Ort, der ihm hier im normalen Leben zutiefst unwirklich erschien, bedrohlich und faszinierend zugleich. Ein verdrängter Albtraum, der plötzlich in seinem ganzen Schrecken wieder um die Ecke kam und je ausgelassener die anderen wurden, desto düsterer wurden seine Gedanken und er musste sich schließlich geradezu zwingen, wenigstens einmal ins Wasser zu gehen und ein bisschen herumzuplanschen, um so die hier am Unisee geforderten kulturellen Leistungen zu erbringen. Aber das half nicht lange, und gegen Ende des Nachmittags fiel ihm auf, dass er immer öfter auf die Uhr sah, was zu dieser Zeit noch überhaupt keinen Sinn ergab, und als sie gegen 6 zurück ins Steintorviertel fuhren, war er von einer nervtötenden Unruhe erfasst und wollte bloß noch fahren, endlich Schluss machen mit diesem seltsamen Schwebezustand zwischen zwei Welten, die er in seiner Verwirrung beide nicht mehr begriff. Aber es war eben erst 6 Uhr abends, und die Fahrt nach Dörfherden würde nicht mehr als eine Dreiviertelstunde dauern, also musste er noch bleiben und irgendwie die letzten Stunden in Freiheit nutzen. In seinem Zimmer gab es nichts Richtiges zu tun, er hatte ja kein Material, keine Tapeten, keine Farbe, kein Holz, also versuchte er, weiter an dem Buch über die Geschichte der Römischen Republik zu lesen, aber er konnte sich nicht gut darauf konzentrieren, zumal dort so viel von Legionen und Feldzügen die Rede war, dass seine Gedanken immer wieder zurück zur Bundeswehr wanderten. Dann half er Martin Klapp eine Zeit lang dabei, seine Bücherregale aufzustellen und einzuräumen, aber das brachte auch nicht viel. Und schließlich war er so verzweifelt, dass er Martin Klapp zum Essen in das nahegelegene jugoslawische Restaurant Dubrovnik einlud. Martin Klapp nahm das Angebot natürlich an. Er hatte noch nie etwas ausgeschlagen, das umsonst war, und so schaufelten sie große Mengen Schwabcici und Rasnici in sich hinein, während Martin Klapp davon erzählte, dass er Sibylle eigentlich ziemlich interessant fand, was Frank auch nicht mehr groß überraschte. Schließlich fragte Martin Klapp Frank sogar noch, was er denn so von Sibylle hielt, und Frank sagte irgendetwas, von dem er glaubte, dass Martin es hören wollte, etwas Lobendes und zugleich nicht allzu Enthusiastisches, und dann war es 8 und er konnte es nicht mehr aushalten, deshalb bezahlte er, stieß Martin Klapp mit dem Slivovitz, den sie umsonst dazu bekamen, auf Sibylle an, verabschiedete sich, setzte sich ins Auto und fuhr los. Es ist zu früh, dachte er, als er durch die Straßen Bremens kurfte, aber es war auf jeden Fall gut, allein und in Bewegung zu sein. Er machte den Kassettenrekorder an, in dem eine Kassette steckte, die sein Bruder ihm zusammen mit dem Auto überlassen hatte. Es war irgendetwas von Bob Dylan. Es hatte mal eine Zeit gegeben, da hatte sein Bruder immer Bob Dylan gehört. Das war lange her. Sein Bruder war vielleicht 16 gewesen und Frank etwa 12. Und sein Bruder hatte immer irgendwelche Kassetten mit Bob Dylan gespielt. Und Frank hatte sich das, weil er im selben Zimmer gewohnt hatte, immer mit anhören müssen. Und deshalb kam es ihm durch die Musik jetzt vor, als sei sein Bruder mit ihm im Auto. Und das tat ihm gut, während er durch die Straßen von Bremen fuhr und dabei, ohne es besonders zu wollen, langsam die richtige Richtung einschlug, in die neue Versüd kam, dort an den Städten seiner Kindheit vorbeifuhr, um dann durch Block Dieck und Osterholz schließlich zur Autobahn zu gelangen. Er fuhr auf die Autobahn hinauf und dann gleich die nächste Ausfahrt wieder hinunter. Es ist zu früh, dachte er, es ist zu früh, das ist lächerlich, es ist noch keine 9 Uhr. Und so nahm er die Landstraße und fuhr auf baumbestandenen Alleen durch kleinere und größere Dörfer in Richtung Pferden, während Bob Dylan irgendwelche Lieder über Pat Garrett und Billy the Kid sang und Frank eine kleine Unterhaltung mit seinem nicht anwesenden Bruder führte, in der er ihm darzulegen versuchte, warum er eigentlich nicht verweigert hatte. Aber er merkte bald, dass er seinen Bruder entweder belügen oder ein paar unangenehme Wahrheiten aussprechen musste. Also hörte er auf damit, machte die Musik aus und fuhr, während es langsam dunkel wurde, von der Bundesstraße ab in obskure kleine Ortschaften, hängte sich hinter einen Trecker und blieb dort unnötig lange, nur um das Tempo rauszunehmen, fand irgendwann den Weg auf die Bundesstraße nach Pferden zurück, machte die Musik wieder an, kam nach Pferden hinein, machte sich lustlos mit dem Ort ein wenig vertraut und gelangte dann doch irgendwie, obwohl es immer noch keine 10 Uhr war, auf die Straße nach Dörrfärden, wie ein Satellit, dessen Fliehkräfte verbraucht waren und der langsam, aber letztlich unaufhaltsam der Erde entgegentaumelte. Und je näher er der Kaserne kam, desto stärker wurde ihre Anziehungskraft. Und als er direkt vor der Kaserne ankam, musste er alle Willenskraft zusammennehmen, um nicht sogleich hineinzufahren. Er schaffte es gerade noch, das Auto auf dem kleinen Wendeplatz davor zu parken und sich die ganze Sache noch einmal zu überlegen. Er saß hinter dem Steuer im Auto und betrachtete den Eingang der Kaserne, an dem nicht viel los war, und spielte mit dem Gedanken, noch einmal umzukehren und die Zeit bis kurz vor 1 Uhr irgendwo in Dörrfärden totzuschlagen, falls das überhaupt ging. »Was soll's, ich muss da sowieso rein«, dachte er, »und alles ist besser, als hier herumzusitzen«, redete er sich ein, aber er konnte sich trotzdem nicht aufraffen, etwas zu unternehmen, und so saß er untätig eine Weile herum, bis plötzlich jemand aus der Kaserne auf ihn zukam. Es war ein Soldat mit einer weißen Armbinde, auf der Wache stand. An seiner Koppel hing eine Pistole. Er kam zu Franks Auto, bückte sich und klopfte an die Scheibe. »Was machen Sie hier?«, fragte er. »Nichts«, sagte Frank, »ich warte.« »Worauf?« Der Mann war nicht unfreundlich, aber machte einen nervösen Eindruck und erhielt eine Hand an der Pistole. »Darauf, dass Sie mich entschließen kann, da reinzufahren.« »Bist du Soldat?« Frank nickte. »Zeig mal deinen Dienstausweis.« Frank suchte aus seinem Portemonnaie den Dienstausweis heraus und gab ihn ihm. Der andere studierte ihn im Schein der nächsten Straßenlaterne. »Entweder fährst du hier weg oder rein«, sagte er und gab ihm den Ausweis zurück. »Hier draußen kannst du nicht stehen bleiben. Hier ist Halteverbot. Außerdem wird dann der OVWA nervös. Da sieht überall Terroristen, der OVWA.« »Okay«, sagte Frank. Der Soldat ging wieder weg. Frank startete den Motor, machte das Licht an und fuhr zum Tor. Dort hielt er seinen Dienstausweis hoch und sie winkten ihn durch. Als er auf dem Parkplatz aus dem Auto stieg und die Kompaniegebäude sah und die Munitionsbunker und die Bäume, unter denen sie immer entlang marschierten zum Standort Übungsplatz und die große asphaltierte Fläche, auf der sie bis zum Umfahren ihr linksum, rechtsum geübt hatten, wurde er von einer bleiernen Müdigkeit erfasst. Er schaute auf seine Uhr und es war erst 10:15. »Ich muss total bescheuert sein«, dachte er und ging hinüber zum Gebäude der 4. Kompanie.